Ja, dann und ja, es geht wirklich um komplexe Dinge, die wir hier besprechen
werden. Also ich weiß nicht, ob Sie sich das alles geben wollen. Aber bitte. Ich denke doch, einige von Ihnen sind nur, sagen wir mal, hier, um mal zu schauen, was hier läuft und was hier geboten wird. Dem werde ich gleich einmal ein bisschen entgegenkommen. Und Sie zunächst einmal mit einigen Anhaltspunkten informativ versorgen, inhaltlich ein bisschen darüber informieren, was hier stattfinden soll. Und ich denke, vielleicht entscheidet sich der eine oder die andere von Ihnen dann doch für was anderes. Grundsätzlich sage ich dazu, ich habe bei weitem nicht mit so einer Nachfrage gerechnet. Also ich habe mir wirklich gedacht, diesmal wird es ein bisschen ein kleinerer Zirkel von Interessentinnen und Interessenten. Wenn das so bleiben sollte, das vorweg, werde ich mich selbstverständlich um einen größeren Hörsaal umsehen. Ich hoffe, da können wir dann was machen. Also das ist jedenfalls kein Zustand, das ist ganz klar. Ja, jetzt muss ich mal, ich habe natürlich jetzt mir was ausgedacht, womit ich Ihr Interesse wecke, und jetzt denke ich, sollte ich mein Interesse vielleicht ein bisschen eher abdämpfen. Aber ja, naja, es geht um komplexe Systeme. Ich denke, Sie haben vielleicht irgendwie eine Vorstellung, was das sein könnte oder was das sein sollte. Den Komplexitätsbegriff werde ich ein bisschen später vielleicht noch eingehender erläutern. Die Systeme, da geht es um zusammengesetzte Dinge, Phänomene, Entitäten. To-Systeme heißt zusammenstellen auf Griechisch, also es geht um zusammengestelltes, zusammengesetztes, um zusammenwirkendes. Und das ist jetzt, sagen wir mal, auch philosophiegeschichtlich oder wissenschaftstheoretisch schon einmal ein kleiner Hinweis darauf, um was es hier oder wodurch sich unser Themengebiet vielleicht von klassischen philosophischen Themengebieten unterscheiden wird. Es geht eben sozusagen um diese Problematik, dass man in der Wissenschaft, um überhaupt irgendetwas zu beobachten oder zu erkennen, Analyse betreibt und die Analyse im Normalfall oder in der Regel so abläuft, dass man die Dinge isoliert und sie sozusagen unter Laborbedingungen zu beobachten versucht, soweit es gelingt. Das heißt, wir abstrahieren von der Wirklichkeit und versuchen dann diese Dinge sozusagen im Kleinen, in ihrer in vitro, in ihrer Laborbedingung isoliert zu betrachten. Und natürlich ist damit auch der Gedanke verbunden, dass wir nachher das, was wir beobachten, auch wieder sozusagen in die Wirklichkeit hinaus projizieren und daraus Erkenntnisse gewinnen. Diese Aufmerksamkeit für Systeme stammt im Prinzip daher, dass in der Wissenschaftsgeschichte bis, kann man gut sagen, Beginn des 20. Jahrhunderts eine gewisse Betonung oder Überbetonung stattgefunden hat im Hinblick auf diese analytische Herangehensweise, im Hinblick auf diese isolierende Herangehensweise, und die Zusammenhänge aus den Augen verloren wurden. Das heißt, das Zusammengestellte, das Zusammenwirken dieser Dinge, die da beobachtet wurden, war ein bisschen im Hintergrund, und deswegen hat sozusagen diese Systemforschung oder die Aufmerksamkeit für Systeme gleichsam einen Gegenpol setzen wollen und widmet sich eben jetzt ganz besonders diesem Zusammenwirken. Zusammenwirken kann natürlich in vielerlei Hinsicht geschehen. Zunächst können Sie sich vorstellen, dass Dinge irgendwie gleichzeitig räumlich zusammenwirken, das heißt gleichzeitig geschehen und dann, weil sie sozusagen in einem Raum stattfinden, zusammenwirken. Sie können natürlich auch zeitlich in gewisser Hinsicht zusammenwirken, dass Dinge vorher geschehen und Auswirkungen haben, die auf Dinge, die später geschehen, zurückwirken. Ne? Besonders interessant wäre es, und das werden wir auch im Zuge der Lehrveranstaltung ins Auge fassen, wenn Dinge später geschehen und sozusagen zurückwirken auf Dinge, die vorher geschehen. Naja, Antizipation zum Beispiel wäre so ein Beispiel. Naja, solche Dinge werden in der Lehrveranstaltung besprochen werden. Es ist eine Einführungs... Ganz wichtig, es ist eine auf zwei Semester eigentlich angelegte Lehrveranstaltung und dieser erste Teil in diesem Semester ist sowas wie eine Einführung in diese Theorie komplexer Systeme bieten. Die Lehrveranstaltung im nächsten Semester, die relativ nahtlos an das hier anschließen wird, wird verteilte Intelligenz heißen. Und das soll einen Ausblick darauf geben, was sie so insgesamt in diesem Jahr erwarten wird oder was ich vorhabe, in diesem Jahr so ein bisschen zum Thema dieser Lehrveranstaltung zu machen. Ich versuche von null zu starten, also insofern brauchen Sie überhaupt keine Vorkenntnisse. Ich werde wirklich sehr grundsätzlich ansetzen und wahrscheinlich in der nächsten Stunde, das heißt in der Stunde in zwei Wochen, die nächste Stunde, bitte, möchte ich gleich ganz groß betonen, die nächste Woche, die Stunde in der nächsten Woche findet nicht statt. Da gibt es eine Pause. Ich bin im Ausland. Die nächste Stunde findet erst wieder am 19. Oktober statt. Also das bitte gleich mal zur Kenntnis zu nehmen. Okay, ich wollte noch nicht so sehr aufs Organisatorische eingehen. Ich komme später drauf. Vielleicht noch kurz, weil es halt ein berühmtes Beispiel, das uns ein bisschen in die Materie einführt. Sie können sich vorstellen, oder vielleicht, weiß nicht, sind Sie auch schon damit konfrontiert worden, dass zum Beispiel Märkte sehr gerne als komplexe Systeme bezeichnet werden. Ja, Märkte haben, das kennen wir aus dem Alltag, etwas Unvorhersagbares. Man weiß nicht so genau, wie sich der Markt verhalten wird. Man weiß auch nicht so genau, wenn man als Wirtschaftstreibender vielleicht am Markt teilnehmen will oder als Konsument am Markt teilnehmen wird, was man dort zu erwarten hat. Märkte sind unvorhersagbar. Und sozusagen diese Systemtheorie oder systemtheoretische Perspektive auf Märkte stellt zum Beispiel den Umstand in den Vordergrund, dass diese Unvorhersagbarkeit bis zu einem gewissen Grad selbstregulierend ist. Das soll jetzt bitte ein Beispiel sein für die Zusammenhänge, die wir hier im Laufe des Semesters besprechen werden. Selbstregulierende Unvorhersagbarkeit, was soll denn das heißen oder was kann denn das heißen? Hat jemand von Ihnen eine Idee? Beziehungsweise, ja?
Vielleicht gibt es irgendeine bestimmte Randbedingung, wo sich dieses System eigentlich ausbedingen kann, weil es so eine Art physikalische Möglichkeit
ist. Ja, der Steady State, den Sie ansprechen, also dieser stabile Punkt, wäre eben gerade die Unvorhersagbarkeit und die unterliegt einer interessanten Dynamik. Wenn Sie es kurz mal sozusagen von der Entwicklungsseite her betrachten, also von der Seite des Entstehens von Märkten betrachten, so können Sie sich vorstellen, wenn zwei Leute in irgendeiner Art und Weise wirtschaftliche Transaktionen miteinander vorhaben, dann könnte das eigentlich relativ vorhersagbar sein. Nicht? Also wenn Sie sozusagen einen Gegenüber haben, von dem Sie feststellen, dass es eine gewisse Nachfrage hat für irgendetwas, was Sie anbieten können, dann lässt sich bis zu einem gewissen Grad schon vorhersagen, dass da irgendein Handel zustande kommt, von dem vielleicht sogar beide Seiten profitieren. Also hier in so einem extrem idealtypischen Minimarkt wäre Vorhersagbarkeit gegeben. Wenn allerdings, und das ist das Interessante dran, in dieser Mini-Transaktion beide Seiten profitieren, könnten natürlich auch andere auf die Idee kommen, dass man auf Märkten profitieren kann. Das heißt, sozusagen die Vorhersagbarkeitserwartung wäre diesbezüglich relativ hoch derjenigen, die sich da einschalten wollen, und sie würden auch auf diesen Markt strömen. Das heißt, das wären sofort nicht mehr nur zwei Leute, die da Transaktionen hegen, sondern es wären vielleicht einige mehr. Naja, und was passiert, wenn mehr Teilnehmer am Markt tätig sind? Die Sache wird nicht mehr so leicht vorhersagbar. Das ist genau der Punkt, auf den dieses kleine Beispiel hinzielt. Je mehr Gewinn von den Märkten erwartet wird, eben weil sie vorhersagbar scheinen, desto mehr Teilnehmer werden auf diese Märkte strömen und desto unvorhersagbarer wird der Markt werden. Umgekehrt könnten Sie sich vorstellen, dass, weiß nicht, die Leute mittlerweile, denken Sie an die aktuelle Wirtschaftskrise, mittlerweile relativ angefressen sind, dass die Märkte so unvorhersagbar sind und sich vom Markt zurückziehen. Das heißt, es wird weniger Teilnehmer am Markt geben. Denken Sie an, weiß nicht, an den Börsenmarkt zum Beispiel, Aktienmarkt. Nicht? Weniger Leute spekulieren mit Aktien. Unter Umständen wird genau dadurch der Markt vorhersagbarer. Das heißt aber wieder, dass natürlich die Gewinne oder die Gewinnchancen steigen und deswegen natürlich auf einem solchen sich selbst überlassenen System natürlich dann wieder mehr Leute Interesse daran haben, am Markt teilzunehmen. Das heißt, diese Unvorhersagbarkeit des Marktes ist bis zu einem gewissen Grad selbstregulierend. Das ist eine, könnte man diesbezüglich sagen, liegt in der Natur der Sache von Märkten. Solange dort Gewinn gemacht werden kann, steht diese Dynamik, die dadurch bewirkt wird, der Dynamik der Vorhersagbarkeit entgegen. Naja, also Sie können sich vorstellen, es geht um solche Wechselwirkungen, die recht interessant sind, die in vielerlei Hinsicht natürlich jetzt das betreffen, was wir so im Großen und Ganzen auch in der Sozialphilosophie thematisch erforschen oder erkunden. Ja. In Anbetracht dieser Situation bin ich jetzt ein bisschen verunsichert, wie weit ich ausgreifen soll. Aber vielleicht machen wir kurz, oder ich weiß nicht, machen wir kurz diesbezüglich ein bisschen weiter, um mehr Informationen zu streuen. Wie ich ansetzen möchte, falls ich da hinten irgendjemand von Ihnen dann zu nahe trete oder vielleicht sogar aushaue. Ich bin ein bisschen dynamisch beim Sprechen und ja. Dieses Beispiel nochmal aufgreifen. Sie können sich vorstellen, dass da um sowas wie Kreisläufe geht, die auf das, was da agiert, was da unterwegs ist, zurückwirken. Und zwar in interessanter Weise zurückwirken. Und solches Zurückwirken nennt man ein Feedback, ganz einfach auf Englisch, eine Rückwirkung auf diesen Prozess. Feedbacks sind sozusagen das Um und Auf von solchen Systemen. Und wir werden uns deswegen gleich eingangs relativ intensiv dem Phänomen der Feedbacks widmen und da einiges besprechen. Die sind recht interessant. Wer von Ihnen kennt ein sehr naheliegendes Feedback, das jetzt, sagen wir mal, sozialphilosophisch, aber auch wirtschaftsphilosophisch sehr relevant ist und mit dem wir eben versuchen, sozusagen unsere sozialen Ungleichheiten in den Griff zu bekommen?
Ja? Die Wahlen und die Politik, die darauf folgt.
Ja, die Wahlen selbstverständlich, habe ich jetzt aber nicht drinnen vor Augen gehabt, also wirklich jetzt ein finanztechnisches Mittel.
Steuern?
Ja, ganz richtig, Steuern. Jetzt, ganz klar. Also Steuern sind das Paradebeispiel von sogenannten negativen Feedback. Es gibt auch ein positives Feedback. Das werden wir unterscheiden versuchen und die Details klären. Es wird bitte, um Sie ein bisschen abzuschrecken, es wird auch, einigermaßen mathematisch werden. Aber, sage ich gleich dazu, es wird mathematisch und nicht nur mathematisch, es wird auch computertechnisch werden. Aber ich sage es gleich dazu, ich bin selbst ein, könnte man sagen, selbstgefangener oder selbstgemachter Mathematiker und Informatiker. Das heißt, ich habe mir das selbst gelernt oder beigebracht. Insofern wird es nicht so streng formal mathematisch werden, wie das vielleicht in Mathematik oder ökonomischen Vorlesungen der Fall ist. Also wir werden da in Maßen, aber doch immer wieder auch die mathematischen Details zu klären versuchen, die hinter diesen Phänomenen stecken. Aber bitte, ich kündige es an. Also erstens mal, das gilt grundsätzlich für alles, was ich sage, kann ich jederzeit unterbrochen werden und gefragt werden, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick dumm scheinende Fragen sein könnten. Es gibt keine dummen Fragen. Im Gegenteil, es gibt dumme Lehrende, die sehr oft einfach in ihrer Materie so drinnen sind, das heißt in ihrem Fachgebiet so drinnen sind, ich meine jetzt primär mich selbstverständlich, so drinnen sind, dass sie einfach nicht sehen, dass jemand anderer die Begrifflichkeiten, die sie tagtäglich verwenden, einfach nicht so versteht, wie ich sie verstehe. Also das heißt, Ich verwende natürlich Begriffe, Fachbegriffe, auch um sie Ihnen näher zu bringen, selbstverständlich, ohne dem geht es nicht in der Wissenschaft. Aber sehr oft ist es dann so, dass ich unter Umständen gar nicht weiß, dass das jetzt ein Fachbegriff ist, der nicht so verstanden werden könnte, wie das für mich selbstverständlich ist. Nicht? Also in dem Fall würde ich Sie sofort bitten aufzuzeigen oder einfach auch vielleicht Protest anzumelden und zu sagen, hallo, was soll denn das heißen, was Sie da beständig wiederholen. Nicht? Das gilt für alle Begrifflichkeiten. Wenn Sie da irgendwelche Unsicherheiten spüren, dann sofort melden. Also ich bin da in keiner Weise böse, auch wenn ich da mitten im Gefecht bin und gerade aus einem sehr tiefgründigen Gedanken herausgerissen werde. Umso besser, nicht? Dann ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn Sie mich diesbezüglich dann wieder mal von Zeit zu Zeit mit den Füßen auf den Boden stellen. Naja. Wobei, es geht um mathematische Zusammenhänge, es geht um informatische Zusammenhänge, auch diesbezüglich die Ankündigung, dass wir hier, oder dass ich versuchen werde, Ihnen relativ viel vorzuführen. Das heißt, ich werde Computer und Beamer hierher schleppen und Ihnen dann so Simulationen von bestimmten Systemen zeigen, die bestimmte Art von Verhalten zeigen. Ich glaube, dass diese Visualisierung dieser Zusammenhänge extrem wichtig ist und eigentlich auch viel mehr bringt, als wenn man nur darüber spricht. Das wird sich aber natürlich auch an Ihrer Nachfrage orientieren. Also wenn Sie da dann jedes Mal zu gähnen beginnen, wenn ich den Computer auspacke, dann werden wir das relativ gering halten. Naja, Feedbacks werde ich Ihnen das nächste Mal auch demonstrieren. Also das heißt durchaus da auch ein bisschen diesbezüglich projizieren. Die sind so das Um und Auf oder vielleicht einer der zentralen Aspekte dieser ganzen Geschichte. Um ein weiteres Beispiel zu bringen, ein Paradebeispiel eines solchen Feedbacks ist natürlich eines Feedbacks, das insbesondere für die Diskussionen um die Systemtheorie, um die Kybernetik und all die daran anschließenden Disziplinen, mittlerweile sind sehr viele, sehr wichtig gewesen ist in der Geschichte, ist diese berühmte Klimaanlage. Bitte. Kybernetik, ja, habe ich. Aha, Kybernetik. Die Kybernetik ist die Kunst des Steuermanns. Und zwar wirklich, aus dem alten Griechen war der Steuermann einfach der Kybernetiker, der das Schiff versucht hat, da gegen den Wind zu steuern oder an ein bestimmtes Ziel zu steuern. Und der natürlich, und da haben wir schon ein sehr weittragendes Bild, der natürlich dann immer wieder auch gegenlenken musste, wenn ihn eine Strömung zum Beispiel von seinem Kurs abgetrieben hat. Also ein guter Steuermann, der dorthin will und die Strömung aber in diese Richtung zeigt, muss natürlich gegenlenken, das heißt auf diese Strömung reagieren. Das heißt, auch hier haben Sie das Bild des Feedbacks im Spiel. Also Kybernetik ist eine Disziplin, die sich insbesondere mit Steuerungsmöglichkeiten befasst, ist interessanterweise eine, militärische Errungenschaft im 20. Jahrhundert gewesen. Das heißt, ist im Umfeld oder in den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges eigentlich groß geworden. Ganz einfach deswegen, weil man es erstmal in diesem Krieg mit schnell bewegten Flugkörpern zu tun hatte, die versucht wurden abzufangen. Also die bis zu einem gewissen Grad dann auch irgendwie getroffen werden sollten in militärischer Hinsicht. Und da gibt es dieses berühmte sogenannte Duck-Chase-Problem. Kennt das jemand und kann es jemand erläutern?
Ist das das mit Norbert Wiener?
Ja, richtig, Norbert Wiener ist.
Und zwar Norbert Wiener hat, das war aber ein Gedankenexperiment, oder?
Sprechen Sie laut, dass alle hören.
Also ja. Es geht um ein Gedankenexperiment. Kann man mich eh hören, oder? Na jedenfalls, es geht um eine Abschussvorrichtung, die sich automatisch programmiert, die feststellt, wenn ein Flugzeug fliegt, dass automatisch runtergeschossen wird. Das heißt, die Kugel fliegt und das Flugzeug bewegt sich in das Projektil. Und das ist zwar nur ein Gedankenexperiment, und jedes Mal, wenn sich etwas bewegt auf diese Vorrichtung, aktiviert sich eben dieses Gerät. Und es ist nie zustande gekommen, das zusammenzubauen, weil man sich nicht ausmalen hat können, eben auf dem Feld des Zauberlehrlings, wo eben der Besen eben die Kübel zum Brunnen getragen hat, solange bis es halt nicht mehr aufgehört hat. Und eben genau aus dem Grund hat man diese Maschine nicht gebaut.
Nein. Also die Maschine, man denken Sie an, an diese seit Ronald Reagan herumgeisternden ballistischen Spinnereien, da ein Abwehrschild zu bauen, jetzt wieder in den osteuropäischen Staaten geplant gewesen, nicht, worauf sie die Russen entsprechend aufgeregt haben. Also das ist schon im Raum und die Möglichkeit ist mittlerweile natürlich auch mit Computern und Ähnlichem gegeben. Aber es geht um was für was Simpleres, Duck Chase, was heißt das auf Deutsch? Die Entenjagd, ganz richtig, es geht um die Entenjagd und es geht um etwas, was im Prinzip jeder Jäger natürlich sozusagen auch intuitiv bereits, ohne dass er Kybernetik studiert hat, weiß, nämlich dass er vorhalten muss, dass sich bei der Ente um einen bewegten Flugkörper handelt, die, wenn er zielt, hier ist, aber während die Kugel fliegt, natürlich noch eine, also während die Kugel auf die Ente fliegt, noch eine Bewegung macht und dann nicht mehr da ist, wo die Kugel ursprünglich hingezielt hat, sondern eben, was weiß ich, einen Meter weiter vorne und dann nicht getroffen wird, wenn er genau dorthin zielt, wo er sie aktuell sieht. Das heißt, er muss vorhalten, nicht? Die arme Ente, wir Philosophen würden das vielleicht anders nennen, aber in der Kybernetik wurde das eben Duck Chase Problem genannt und es geht im Prinzip nicht um nichts anderes als um die Demonstration der Wechselwirkung zwischen dem Ziel und demjenigen, der zielt. Ja? Es geht um bewegte Ziele. Gab es einen berühmten Film, Targets oder Moving Targets oder so, vielleicht heißen? Naja, wie auch immer. Bitte? Oder Hard Target? Naja, wie auch immer. Jedenfalls geht es sozusagen darum, dass derjenige, der da auf diese Ente zielt, sich als Teil dessen sieht, was da geschieht. Also der ist sozusagen nicht unbeteiligt und könnte sozusagen rein objektiv den einen Zeitpunkt der Ente betrachten, sondern der ist sozusagen Teil dieses Gesamtsystems und muss die Bewegungen, die da das Gesamtsystem absolviert, mit einbeziehen, wenn er erfolgreich sein will. Noch interessanter wird es dann natürlich, wenn Sie sich, weiß nicht, eine besonders intelligente Ente vorstellen, die bereits weiß, dass der Jäger da unten vorhält, das heißt, dorthin zielen wird, wo sie in genau der Flugzeit der Kugel sein wird, und ihren Flug entsprechend einbremst. Nicht? Dann würde sozusagen die Ente antizipieren, dass auf sie geschossen wird, und sie wechselt ihre, ob das Enten wirklich können, aber man kann sich vorstellen, dass damit eine relativ interessantere Wechselwirkung zustande kommt. Nicht? Und wenn Sie sich wieder vorstellen, dass der Jäger dann wieder weiß, dass die Ente weiß, dass der Jäger vorhält, na, dann... Und Sie können sich das sozusagen in jede beliebige Tiefenordnung verlängert vorstellen. Also wenn ich weiß, dass... Es gibt so ein berühmtes Lied von Massive Attack, kennt das jemand? Wie heißt es nochmal? Da gibt es einen Text, wo sich jemand nach einem hübschen Mädchen umdreht und sieht, dass sie sich auch umdreht, um zu schauen, ob er sich umgedreht hat. I was looking back to see if she was looking back at me, to see if I was looking back at her. Naja, so irgendwie. Ja. Also, Wechselwirkungen, nicht? Die genau in der Art und Weise zustande kommen. Und darum geht es. Das Beispiel, das ich vorher angesprochen habe, das kybernetisch, historisch sehr wichtig und wirkungsvoll war, war diese Klimaanlage. Klimaanlage kennen Sie alle. Die Klimaanlage ist dazu da, die Temperatur in Räumen oder in Räumlichkeiten relativ angenehm zu halten. Das heißt, sie hat ein Maximum, auf das sie eingestellt ist, und sie hat ein Minimum, auf das sie eingestellt ist, also das vorgegeben ist, von einem Ingenieur vorgegeben ist, und sie tut nichts anderes, als dass, wenn die Temperatur zu hoch wird, also wenn das Maximum überschritten wird, dass die Kühlanlage eingeschalten wird, und wenn das Minimum eingeschalten wird, dass die Heizanlage eingeschalten wird. Und man kann sich gut vorstellen, dass das Ding mal so zu oszillieren beginnt. Also mal geht die Temperatur rauf, weil es zu heiß wird, und die Kühlanlage schaltet sich ein, so lang, bis wieder sozusagen beim unteren Minimum ist, dann schaltet sich die Heizanlage ein. Und dann geht sozusagen das Ganze wieder rauf und die Kühlanlage schaltet sich wieder ein. Das heißt, Sie haben so ein beständiges Oszillieren, das unter Umständen auch nicht unbedingt als sonderlich, angenehm empfunden wird. Naja, ich komme gleich darauf zu sprechen. Ein ganz wichtiges Phänomen, das uns jetzt in philosophischer, erkenntnistheoretischer Hinsicht intensiv beschäftigen wird, ist der Umstand, dass die Klimaanlage nichts anderes tun kann, als eben, weil sie so gebaut ist, auf diese Temperaturunterschiede zu reagieren. Das heißt, die Klimaanlage betrachtet ihre Welt als zu heiße Zustände, als zu kalte Zustände oder eben als Zustände, wo nichts passieren soll, weder Kühlanlage noch Klima, noch Heizanlage eingeschalten werden soll. Ja? Das heißt, es gibt in der Welt der Klimaanlage drei Zustände und sonst gibt es nichts. Was bitte wird passieren, wenn das Haus, in dem die Klimaanlage steht, zu brennen beginnt? Was wird passieren? Sie wird die Kühlanlage einschalten und man kann sich gut vorstellen, dass das eine aus unserer Perspektive betrachtet relativ dumme Entscheidung ist. Das könnte unter Umständen sein, dass dadurch der Brand noch zusätzlich gefährlicher wird und ähnliches. Das heißt, die Klimaanlage, hat eine Weltwahrnehmung. Und zwar wirklich im erkenntnistheoretischen Sinn, eine Weltwahrnehmung. Sie sieht nur, was sie sieht. Ein ganz berühmter Ausspruch von Niklas Luhmann. Und sie sieht nicht, was sie eben nicht sieht. Das heißt, sie sieht nicht, dass hier ein Brand stattfindet. Sie sieht nur zu heiße Temperatur. Kybernetiker, Systemtheoretiker und sonstige verrückte Menschen sind der Meinung, dass wir durchaus in diesem Sinne funktionieren. Ja? Ich gehöre zu diesen verrückten Menschen. Auf einer viel komplexeren und differenzierten Ebene unterscheiden wir Weltzustände. Und wir haben genau diese Möglichkeiten, die wir eben haben, um die Welt in einer bestimmten Art und Weise wahrzunehmen. Und wir haben andere Möglichkeiten eben nicht. Diese Möglichkeiten entwickeln sich allerdings historisch. Das soll bitte hier nicht vergessen werden. Das heißt, der moderne Mensch hat unter Umständen ganz, ganz andere Möglichkeiten als ein, Mensch vor 500 Jahren oder auch vor 1000 Jahren oder noch länger zurück. Und sie unterscheiden sich natürlich auch geografisch. Das heißt, auch kulturell gibt es Unterschiede, selbstverständlich, also Binsenwahrheit, wie wir die Welt wahrnehmen. Und die Probleme der Verständigung von Individuen unterschiedlicher Kultur rühren ganz einfach daher, dass sie die Welt unterschiedlich wahrnehmen und dass sie beim besten Willen oftmals die Welt eben nicht so sehen können, wie der jeweils andere die Welt sieht. Und wir können der Klimaanlage noch so intensiv einzureden versuchen, dass das ein Blödsinn ist, wenn das Haus brennt, dass sie da das Kühlaggregat anwirft. Sie wird sozusagen die Pointe nicht verstehen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass irgendwas mit künstlicher Intelligenz und Ähnlichem eine Klimaanlage gebaut wird, die sowas wie brennendes Haus verstehen kann, also die Welt dann ein bisschen differenzierter wahrnimmt, eben auch brennende Häuser als solche erkennen kann, dann kann sie aber irgendetwas anderes nicht sehen. Das ist sozusagen die Pointe hinter dieser Geschichte. Wir haben sozusagen einen begrenzten Horizont. Wir sehen, was wir sehen und wir sehen nicht, was wir nicht sehen. Bitte.
Ist dann dieser begrenzte Horizont alleine durch die, einerseits Sinnesorgane, wir haben ja vor 10.000 Jahren hatten wir auch nicht mehr Augen oder was gemacht. Ja. Also ist es allein die Fähigkeit, dass man die Informationen, die ein Organ bekommt, richtig verarbeitet. Also ich meine, die Möglichkeit, Informationen, ist das Wahrnehmung oder?
Zwei Beispiele, die vorab möchte ich dazu sagen, weil all das werden wir im Zuge der Lehrveranstaltung wesentlich ausführlicher noch besprechen. Nicht? Aber zwei Beispiele, die da vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen auf Ihre Frage. Zum einen ein Beispiel, das die Kolleginnen, die schon öfter bei mir waren, mittlerweile wahrscheinlich zur Genüge kennen, weil ich es immer wieder bringe. Nicht? Die Industriegesellschaft hat bis in die 1930er Jahre hinein Erdgas abgefackelt. Erdgas, also bei der Erdölgewinnung wurde auch Erdgas gefunden und man hat Erdgas als lästiges Beiprodukt, als Müll, als Abfall abgefackelt. Das war störend. Man hat nicht wahrgenommen, und zwar wirklich im epistemologischen, im erkenntnistheoretischen Sinn, nicht wahrgenommen, dass das eine Ressource ist, eine Energieform ist. Nicht? Heute sehen wir natürlich ganz anderes. Diesbezüglich hat sich.
Genau,
ja, okay. Und jetzt für die Damen unter Ihnen, oder für alle von uns natürlich, selbstverständlich ein wesentlich provokanteres Beispiel. Die menschliche Gesellschaft hat bis vor wenigen Jahren nicht wahrgenommen, oder zumindest nicht im relevanten Ausmaß wahrgenommen, dass Frauen arbeiten, dass Frauen Arbeit verrichten. Ich meine, ich sage das wirklich so provokant, es ist so. In der industriegesellschaftlichen Arbeitswahrnehmung waren die Frauen kein Produktionsfaktor. Nicht in dem Sinne, wie das vielleicht heute der Fall ist. Erst die Emanzipationsbewegung, erst die Debatten, die darum geführt wurden, haben allmählich, und ich betone allmählich, dazu geführt, dass wir heute ein bisschen anderes wahrnehmen. Dass Frauen nach wie vor nicht im selben Ausmaß behandelt, gleich behandelt werden wie Männer im Zuge der Erwerbsarbeit, dürfte kein Geheimnis sein. Also es gibt noch immer Wahrnehmungsunterschiede, die diesbezüglich dann vielleicht nicht so sehr individuell festgeschrieben sind, sondern institutionell, politisch festgeschrieben sind. Also da gibt es nach wie vor große Unterschiede. Aber grundsätzlich ist es eine Wahrnehmungsunterscheidung von, weiß nicht, Problemsicht vor 100 Jahren und Problemsicht heute. Die Beispiele ließen sich beliebig weiterführen und anführen und werden sicher im Laufe der Lehrveranstaltung auch noch einige bringen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Zusammenhangs, unseres Themengebiets. Es geht um erkenntnistheoretische Aspekte. Auch wenn es gelegentlich sehr technisch, mathematisch, ökonomisch sein mag, was wir hier behandeln, es geht um erkenntnistheoretische Aspekte. Ein weiterer Punkt, der Ihnen vielleicht aufgefallen ist, betrifft den Umstand, dass diese Lehrveranstaltung im Rahmen oder in der Kategorie Medienphilosophie angeboten wird. Das ist zunächst einmal, sage ich, ein Zufall, weil ich ursprünglich an eben das Fach Erkenntnistheorie gedacht habe. Allerdings war das Fach Erkenntnistheorie hier bereits mit einem gewissen Überangebot versehen, also wurde hier eben sehr intensiv angeboten am Institut und man hat mich deswegen gefragt, ob es nicht in irgendeine andere Kategorie auch passen könnte, das Themengebiet. Dann habe ich gesagt, naja gut, Medienphilosophie ist jetzt zwar nicht unmittelbar das Thema der Lehrveranstaltung, aber es gehört natürlich da auch irgendwie dazu. Warum? Hat jemand von Ihnen, ist jemand schon mit Medienphilosophie irgendwie ein bisschen in Berührung gekommen? Hat jemand? Ja, ein bisschen. Was, von dem, was ich bisher gesagt habe, was können Sie sich vorstellen? Was?
Na, weil in der Philosophie generell die Medien heute eine ganz andere Bedeutung haben als früher. Die Wirkung der Medien ist per se gegeben. Alles, was ich sozusagen, was ich medial in Berührung komme, angefangen von der Sprache bis hin zur Fernbedienung, ist ein Medium und letztlich hat diese Verwendung dieser Medien oder das Einwirken der Medien eine eigene Bedeutung.
Und zwar eine erkenntnistheoretische. Es gibt diesbezüglich vielleicht, um das historisch kurz zu beleuchten, zwei ganz berühmte Sprüchlein oder Aussprüche, die das eine ganz vielleicht vom Beginn der Aufmerksamkeit für die Medien und das andere eher aus der Jetztzeit, auch nicht mehr so ganz aus der Jetztzeit, aber beide Sprüche, oder das zumindest dieses berühmte McLuhan-Zitat, the medium is the message, das wird die eine oder der andere von Ihnen vielleicht bereits gehört haben. The medium is the message, also das heißt, das Medium ist die eigentliche Aussage. Was könnte damit gemeint sein? Gut, dann stelle ich die Antwort darauf ein bisschen zurück und bringe Ihnen noch diesen zweiten Ausspruch, der von einem sehr berühmten Philosophen, nämlich von Friedrich Nietzsche, stammt. Friedrich Nietzsche hat in einer Zeit gelebt und gehandelt und geschrieben und gedacht, in der gerade eben sich diese Schreibmaschine durchzusetzen begonnen hat. Und es gibt einige Schriften, die er bereits mit Schreibmaschine verfasst hat. Und siehe da, vorher hat er selbstverständlich mit der Hand geschrieben, nicht? Und siehe da, Nietzsche hat festgestellt, dass sich sein Denken verändert. Das Werkzeug oder das Schreibwerkzeug, schreibt er, verändert eben sein Denken. Was heißt das? Ich weiß nicht, Sie sind nicht mehr in der Generation, oder viele von Ihnen sind nicht mehr in der Generation, wo sozusagen der Computer gerade erst auf den Markt gekommen ist. Ich gehöre sehr wohl zu der Generation. Ich habe meine Sporen auch im Philosophiestudium zunächst noch handschreibend verdient und bin erst dann auf Computer umgesattelt. Jeder von Ihnen, der diesen Übergang vielleicht noch sich erinnern kann, weiß, dass man am Computer völlig anders schreiben kann als mit der Hand am Papier. Das heißt, Sie formulieren am Papier Sätze, müssen durchstreichen, das Ganze schaut komisch aus, dann fällt Ihnen wieder was anderes ein, dann müssen Sie wieder was einfügen und kleine Zeichen machen, damit man weiß, das gehört da rein. Dann schreiben Sie es rein und dann fällt Ihnen wieder was ein, müssen es nochmal reinschreiben und vieles mehr. Ne? Beim Computer kann man laufend einsetzen, einfügen, umstellen, korrigieren und vieles mehr. Schon das, nur das, würde ich mal sagen, verändert natürlich die Art zu schreiben und damit auch die Art zu denken. Das ist ganz wichtig. Ne? Das Medium, also die Art, etwas zu Papier zu bringen, verändert das Denken. Und zwar sehr grundlegend. Wir sind heute mehr und mehr davon überzeugt, dass das Medium mehr Einfluss auf das, was wir tun und denken hat, als wir ursprünglich angenommen haben. Ne? Klassisches Beispiel natürlich die Gutenberg-Entwicklung. Nicht? Sie wissen, die Druckschrift für die Wissenschaftsgeschichte zentral, fundamental. Erst damit hat sich eigentlich erst der Publizierbetrieb, wie er heute in der Wissenschaft gang und gäbe ist, durchsetzen können und entwickeln können. Vorher, naja, denken Sie, ich weiß nicht, an die griechische Philosophie zum Beispiel, da stand der Dialog im Mittelpunkt. Also für Platon war die Aufzeichnung seiner Gedanken ein Beiwerk. Könnte man sagen, also ich kannte ihn nicht, nicht? Also ich weiß nicht so genau, was er sich dabei gedacht hat, aber sozusagen aus dem, was da versucht wird, schriftlich darzustellen, könnte man darauf schließen, dass ihm eigentlich der Dialog wichtiger gewesen ist, als die schriftliche Darstellung. Und das könnte man für eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Philosophen sich vorstellen, die noch vor der Gutenberg-Revolution gedacht haben und gehandelt haben. Ja? Ab da wird es dann selbstverständlich zu einer Fernkommunikation. Das heißt, ab da kommunizieren die Wissenschaftler in der Regel nicht mehr mündlich unter Anwesenden, das heißt mit Leuten, die im selben Raum sind und sozusagen verbal erreicht werden können, sondern in der Regel wird in der Wissenschaft fernkommuniziert, telekommuniziert. Das heißt, ich schreibe einen Aufsatz, der irgendwo abgedruckt wird oder vielleicht auch im Internet irgendwo zu stehen kommt und irgendwann möglicherweise auch, und das ist in der Philosophie besonders häufig der Fall, möglicherweise auch erst nach meinem Ableben lest diesen Aufsatz vielleicht irgendwer, wenn ich ein Glück habe, und wird daran anschließend eigene Gedanken entwickeln. Das bitte, also jetzt nicht unbedingt das Posthume darauf reagieren, aber doch das Fernreagieren ist in der Wissenschaft die Regel. Auch wenn Sie zu Kongressen fahren und dort Vorträge lauschen und vieles mehr, das Lesen von Büchern, von Journals, von Zeitschriften, von Aufsätzen und viel mehr, ist in der Wissenschaft eigentlich die Normalkommunikation. Das heißt, dieses Medium hat die wissenschaftliche Kommunikation grundsätzlich verändert und damit natürlich auch die wissenschaftliche Wahrnehmung verändert. Gut, und jetzt bin ich endlich bei dem Punkt, auf den ich hinaus will. Wir erleben aktuell eine, meiner Meinung nach, ähnlich revolutionäre Umbruchsphase, wie sie die Gutenberg-Revolution, also der Buchdruck, dargestellt hat. Das ist die Möglichkeit, auf Computern nicht nur zu schreiben, sondern Computer zur Darstellung oder zur Erforschung von komplexen Zusammenhängen zu verwenden. Das heißt, diese Systemforschung oder diese Theorie komplexer Systeme beruht im Prinzip wesentlich auf den Möglichkeiten, die der Computer bietet und die erst der Computer bietet. Ich werde Ihnen das ist jetzt zunächst einmal eine Behauptung von mir, aber ich werde Ihnen versuchen, im Zuge des Semesters genau diesen Umstand nahezubringen. Ich glaube, dass wir aktuell von mindestens einer Entwicklung oder einem Entwicklungsschritt sprechen können, der die Umfänge oder die Auswirkungen der Gutenberg-Revolution hat, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das heißt, Wir erleben aktuell gerade wirklich einen Umbruch. Ich meine, es ist bezeichnend, wenn Sie sich vor Augen halten, da gehöre ich durchaus auch dazu, ne? 90% von dem, was wir am Computer tun, ist eigentlich noch das, was wir auch ohne Computer tun konnten, nämlich schreiben, ne? Oder rechnen in irgendeiner Art und Weise. Wir verwenden den Computer nach wie vor eigentlich nicht so, wie er oder nicht dementsprechend, welche Möglichkeiten er böte, bieten würde. Wie auch immer. Das heißt, diese Entwicklung ist im Gange und sie ist noch keineswegs abgeschlossen. Diese Lehrveranstaltung ist einfach ein kleiner Aspekt dieser Entwicklung. Das heißt, insofern habe ich vorher gemeint, sind die Medien oder ist die Medienphilosophie hier zentral angesprochen, weil wir eben mit all dem, was wir hier tun und erforschen und besprechen, grundsätzlich auf Computer rekurrieren, auf ein völlig neues Medium, das eben unsere Art zu denken revolutionieren wird, wenn es es nicht bereits getan hat.
Da ich Minimalist bin, zwei Fragen. Das Vorlesungsverzeichnis leider sehr dürftig war zu der Vorlesung. Erstens, was ist das geplante Lehrziel? Ja. Zweite, welche Hilfsmittel, weil Sie die Technik gerade angesprochen haben, Wikifil oder so etwas, gibt es? Und das dritte ist, das Thema werden Sie noch gekommen, dann sind wir leider weg, Prüfung. Was ist sozusagen das, was muss ich können, damit ich ein paar Punkte bekomme?
Genau. Sozusagen. Ja, gut, damit kommen wir quasi jetzt zum Organisatorischen. Das Inhaltliche stelle ich ein bisschen zurück.
Danke.
Ja. Das ist ganz richtig und ganz wichtig, vielleicht das zuletzt Angesprochene zuerst. Ja, es wird am Ende des Semesters eine Prüfung geben. Normalerweise ist es der letzte Termin im Semester. Ich glaube, das ist irgendwann um den... Ich glaube, der 30. Jänner ist am Montag. Nein, der 1. ist am Montag, oder?
25. Jänner ist der letzte.
Ah, dann wird die Prüfung sehr wahrscheinlich, aber das sage ich noch rechtzeitig, am letzten Termin, also am 25. Jänner stattfinden. Hier zur gleichen Zeit... In diesem Raum, das kommt dann darauf an, wie viele Kolleginnen und Kollegen bei der Sache geblieben sind und wie vielen es doch zu viel geworden ist. Grundsätzlich, das ist ganz wichtig, es gibt eine Homepage, die diese Lehrveranstaltung gewissermaßen begleitet, die über solche Dinge wie Ort und Zeit der Prüfung informiert. Diese Homepage finden Sie am leichtesten, wenn Sie mich googeln, also meinen Namen googeln. Name muss bekannt sein, weil er im Vorlesungsverzeichnis steht. Dort kommen Sie auf meine Homepage. Dort finden Sie sehr, sehr auffallend eine ganze Reihe von Computersimulationen, die Sie sich bitte bereits heute sehr intensiv zu Gemüte führen dürfen. Sie müssen keineswegs alles verstehen, was dort angesprochen wird, aber Sie dürfen mit diesen Dingen da herumspielen, Sie dürfen auf die Knöpfchen drücken, Sie dürfen schauen, was sich da tut, wenn Sie was tun, wenn Sie, ich weiß nicht, die Parameter verstellen oder ähnliches. Und Sie dürfen natürlich auch versuchen, dahinter zu steigen, was da jeweils gemeint ist oder was das vermittelt. Es sind ja Erklärungen dabei, allerdings auf Englisch. Wobei ich auch gleich dazu sage, diejenige Sprache, die für dieses Themengebiet relevant ist, ist jedenfalls nicht Deutsch. Also Englisch in sehr großem Ausmaß, aber natürlich eine ganze Reihe von anderen Sprachen. Naja, eine Sprache, die ich leider auch nur sehr, sehr, sehr rudimentär beherrsche, ist das Chinesische. Und Sie werden lachen, also dort kommen Entwicklungen, und zwar jetzt gerade wirklich aus den letzten Jahren. Da ist die Kurve also der interessanten Forschungen wirklich also exponentiell im Steigen. Japanisch natürlich, Russisch, Spanisch, also all das sind Sprachen, die für dieses Themengebiet relevant sind. Leider das Deutsche nicht so sehr. Obwohl es natürlich auch im deutschen Sprachraum mittlerweile eine ganze Reihe von interessanten Dingen gibt. Die Literatur, ja, Literatur ist ein wichtiger Punkt, ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen fundiert informieren will, eigentlich primär Englisch. Die vorliegende Literatur. Es gibt ein paar Sachen auf Deutsch, auf die ich verweisen werde, aber leider viel zu wenig. Allerdings, muss ich dazu sagen, stellen wir das hier ja in den Rahmen eines Philosophiestudiums. Das heißt, wir werden versuchen, Bezüge zu philosophischen Aspekten oder zu klassischen philosophischen Überlegungen herzustellen. Und da ist natürlich dann die entsprechende Literatur doch durchaus auf Deutsch recht gut vertreten. Also da, um diese Bezüge zur klassischen Philosophie herzustellen, werden wir dann doch immer wieder auch, oder werde ich immer wieder auf deutsche Literatur verwenden. Ja. Zur Prüfung zurück.
Ja, zurück. Und was muss ich wissen, um die Prüfung bestehen zu können?
Ja. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir hier vorankommen. Wenn ich sehe, dass die Zusammenhänge leicht verdaut werden und ich gewissermaßen auch immer wieder Eulen nach Athen trage, weil sie bereits sehr vieles wissen oder sehr, sehr verständnisvoll da mitarbeiten und sofort hinter alles steigen, was ich so anbiete, ne? Dann werden wir noch doch einiges durchnehmen, was vielleicht jetzt planungsmäßig erst im zweiten Semester angesprochen. Also da hängt es ein bisschen davon ab, wie weit wir kommen und wie schnell wir voranschreiten. Grundsätzlich sage ich mal, also grundsätzlich gilt, dass das, was hier im Semester besprochen wird, Prüfungsstoff ist. Ich gebe Literaturhinweise, ich verweise auf zusätzliche Informationen, aber bei der Prüfung wird nur das gefragt, was hier im Zuge dieser mündlich stattfindenden Lehrveranstaltung besprochen wird. Also mehr brauchen Sie nicht dazu. Ich verlange jetzt auch nicht, also um die Prüfung absolvieren zu können, verlange ich auch jetzt eine zusätzliche Lektüre von Ihnen. Wohl aber sollten Sie die Dinge dann doch für sich so weit verinnerlicht haben oder verstanden haben, dass Sie, also sozusagen, es wird bei der Prüfung dann nicht nur Fragen geben, die jetzt ganz straightforward einfach bestimmte Begrifflichkeiten abfragen. Da geht es dann doch vielleicht auch um so ein bisschen Mitdenken und Zusammenhänge verstehen und so, weiß nicht, Fangfragen ist hinterhältig, ich weiß, aber dann unter Umständen doch Fragen, wo ich daraus erkennen kann, dass sie das Ganze dann doch auch verarbeitet haben. Aber im Allgemeinen, also diejenigen, die schon bei mir Prüfungen absolviert haben, wissen, es ist jetzt keine dramatische, fürchterlich schwierige Angelegenheit. Im Prinzip bewegt sich im Rahmen dessen, was wir hier besprechen. Naja, ich kann Ihnen jetzt kaum irgendwelche Details liefern, was bei der Prüfung erfragt wird. Zum einen weiß ich selbst noch nicht genau.
Bitte? Können Sie Fragen vorher geben?
Ja. Bezüglich Wiki und sonstigen Möglichkeiten, da sowas wie ein sich selbst schreibendes Skriptum zu initiieren, bin ich sehr offen. Das haben wir verschiedentlich schon versucht im Zuge der Lehrveranstaltung. Ja, hier liegen einige Geräte, also zumindest zwei. Ist das eins?
Ja,
das ist auch eins. Sieht eher so wie so ein Gelsenstecker aus, aber es dürfte ein iPod drinnen sein, aber naja. Also es gibt Audiomitschnitte, die Sie dann entweder bei den Kollegen, Kolleginnen erbitten müssen. Es gibt auch die Möglichkeit, das haben wir im vorigen Semester gehabt, dass jemand von Ihnen diese Mitschnitte dann ins Netz stellt und ich verweise auf der Seite der Lehrveranstaltung auf diese Mitschnitte, also auf diesen Link des Kollegen, wenn das jemand dazu bereit findet, bin ich sehr dafür und habe auch nichts dagegen, wenn Sie mich aufnehmen. Alles, was ich sage, ja, gilt. Wenn es ein Blödsinn ist, naja, dann bin ich verantwortlich. Dürfte klar sein, nicht, dass grundsätzlich zu den Inhalten einer Vorlesung, dass in der Hitze des Gefechts dann doch oft einmal Dinge formuliert werden oder gesagt werden, die jetzt, sagen wir mal, in einem Buch oder in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift anders formuliert werden müssten. Ja? Also diesbezüglich möchte ich Sie ein bisschen um Nachsicht bitten. Es ist ganz klar, dass ich, also Sie merken es, ich trage nicht nach Skript vor, sondern frei. Und insofern, das halte ich wirklich einfach für angebrachter und auch besser, ganz einfach deswegen, weil ich sehe, wann Sie einschlafen. Ne? Also wenn ich hier mein Skript liegen habe und da konzentriert bin, dann kriege ich nicht mit, ob Sie bereits alle weggedämmert sind. So kann ich meinen Sprechstil anpassen an die geschlossenen Augenlider, die ich von mir sehe, und diesbezüglich versuchen, sie wieder wach zu kriegen. Also insofern halte ich das für besser, und dabei besteht aber dann doch natürlich die Gefahr, dass ich in der Hitze des Gefechtes Dinge missformuliere. Ich hoffe nicht, dass ich grundsätzlich Falsches sage, aber auch das soll schon vorgekommen sein. Also, man ist auch nur ein sterblicher Mensch als Vortragender. Nicht? Selbstverständlich ist meine Verantwortung zu schauen, dass ich Ihnen nur handfeste Dinge hier anbiete. Wenn etwas vage ist oder, sagen wir mal, erst erforscht werden muss, werde ich das selbstverständlich dazu sagen. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich dann doch, sagen wir mal, wasserfeste Informationen zu liefern. Naja. Wir haben einerseits diese Form des Mitschneidens gehabt. Mir sehr willkommen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Die zweite Möglichkeit wäre, so etwas wie ein Wiki zu initiieren, wo irgendjemand von Ihnen vielleicht pro Stunde so etwas, also Wikipedia kennen Sie alle, nehme ich an. Kennt jemand Wikipedia nicht oder weiß jemand nicht, was ein Wiki ist? Nein, gut. Wo jemand von Ihnen einfach versucht, irgendeinen Aspekt dessen, was ich in der jeweiligen Stunde gesagt habe, darzustellen. Und die anderen, und das ist besonders wichtig bei dieser Sache, weil es nämlich um einen sich selbst regulierenden, selbstorganisierenden Prozess geht. Die anderen beobachten das, was der oder diejenige da eingetragen hat, und revidieren es, kritisieren es, verändern es. Ein Wiki hat nur dann Gehalt, das heißt, taugt nur dann in irgendeiner Art und Weise als Skriptum für Sie zum Lernen, wenn möglichst viele Hörerinnen und Hörer daran mitarbeiten. Das können kleine Veränderungen sein, jeder macht einen kleinen Aspekt, nicht? Aber sozusagen die Annäherung, die asymptotische Annäherung an das, was ich gemeint habe, findet nur oder ist nur gewährleistet, wenn eben möglichst viele hier in unterschiedlicher Art und Weise zu diesem Wiki beitragen. Wenn einer eine Mitschrift verfasst, soll mir das auch recht sein. Sehr oft, meiner Erfahrung nach, entspricht das dann allerdings nicht ganz dem, was ich gemeint habe. Und wenn das dann im Netz steht und ich habe die Chance, darauf hin, also dazu was zu sagen, werde ich natürlich, ja, je nachdem, ob ich es für gut halte oder nicht, meinen Sanktus dazu geben. Ja. Ich sag immer. Das bitte obliegt allerdings Ihrer Initiative. Da werde ich ganz bewusst und absichtlich keine großen Schritte setzen, als das, was ich hier tue, nämlich darauf hinzuweisen. Ich werde selbstverständlich, wenn sowas zustande kommt und irgendwer sagt mir nach der Stunde, ja bitte, ich habe da angefangen, vielleicht sagen Sie das mal durch, werde das selbstverständlich kommunizieren und darauf hinweisen. Ich werde das dann auch im Auge behalten, ob es jetzt sich entwickelt oder nicht. Aber ich fordere das in keiner Art und Weise ein. Wenn Sie sich diesbezüglich nicht engagieren, hat es keine, wie auch immer, gearteten Auswirkungen auf die Note oder auf sonstige, weiß nicht, Rückmeldungen von mir. Ja, Prüfung. Gibt es dazu noch Fragen? Vielleicht diesbezüglich, um Informationsgleichstand herzustellen, diejenigen, die schon öfter bei mir waren, wissen auch, dass ich in der Regel in der letzten Lehrveranstaltung des Semesters so etwas wie eine, ja, das ist jetzt problematisch, wenn ich es sage, weil dann stehen sie sofort alle auf und gehen und kommen erst in der letzten Lehrveranstaltung. Aber ich mache so etwas wie eine kleine Zusammenfassung dessen, was ich besonders für wichtig gehalten habe im Zuge der Lehrveranstaltung. Und diesbezüglich kann man sich dann in der letzten Stunde des Semesters, in der letzten Unterrichtsstunde des Semesters, im Hinblick auf die Prüfung vororientieren. Vororientieren sei betont. Ja? Das heißt nicht, dass Sie, wenn Sie nur die letzte Stunde besuchen, dann wirklich die Prüfung auch positiv absolvieren werden. Aber es gibt zumindest eine gewisse Ahnung, was dann bei der Prüfung erwartet wird oder gefragt wird. Okay. Gut, zur Prüfung, zum Thema Prüfung oder zum Thema dieser Hilfsmittel, irgendwelche Fragen? Hört ihr mich alle da draußen, halbwegs? Ja. Wie gesagt, ich werde selbstverständlich die Sache... Ja. Also meiner Erfahrung nach sind sehr viele von Ihnen jetzt doch eher so zur Information mal hier, zu schauen, wer der Füllsack ist. Seltsamer Name für einen, der komplexe Systeme anbietet. Nicht? Also, und Sie sitzen da jetzt vielleicht irgendwo eingezwängt und scheuen sich sofort aufzustehen und rauszugehen. Also meiner Erfahrung nach sind spätestens bei der zweiten Lehrveranstaltung dann doch deutlich weniger Leute hier. Und wir werden dann schauen, ob dieser Saal das dann noch trägt. Also diese Hörerinnenzahl noch trägt. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir uns um einen anderen Vorteil anschauen.
Eine Frage, wird differenziert bei der Prüfung oder zwischen den Hörern, die Sie machen oder
eventuell sagen wir mal, es hat Einfluss auf meine, ich sehe das natürlich, nicht? Also Sie müssen ja Ihre Daten angeben. Ich sehe das, es hat Einfluss. Grundsätzlich sage ich, es gibt, also ich unterscheide bei der Prüfung immer sowas wie Sachfragen, die jetzt wirklich, also eigentlich von jeder gleich zu beantworten sind. Da geht es einfach um knallharte Information. Und es gibt sowas wie Interpretationsfragen, die werden dann von mir differenziert im Hinblick darauf, welches Fach sie studieren. Also wenn da jetzt Mathematiker unter Ihnen sind, oder, gute Frage, sind Mathematikerinnen unter Ihnen, Mathematiker? Gibt es ja, sehr gut. Was denn? Ah ja, naja, immerhin. Informatikerinnen, Informatiker? Ja, doch, sehr gut. Bestens. Ökonomen, Ökonominnen? Gut, wer studiert nicht Philosophie? Ah ja, gut, dann möchte ich nur einfach so ein paar nur Schlagworte, um eine Bandbreite abgesteckt zu bekommen. Was war da jetzt alles? Weiß nicht. Von
Geschichte
bis
Bildungswissenschaft,
Soziologie, Politikwissenschaft, Musikwissenschaft, ja, habe ich auch studiert. Das und ist durchaus in unserem Zusammenhang nicht uninteressant und relevant. Ja. Soziologie habe ich gehört. Darf ich mal fragen, wer studiert alle Soziologie? Naja, nicht so viel. Apropos, ganz wichtig diesbezüglich, diejenigen von Ihnen, die mich kennen, ich habe in früheren Lehrveranstaltungen immer wieder Vorlesungen und auch Seminare zu Niklas Luhmann, also zur Systemtheorie von Niklas Luhmann, angeboten. Es wird hier immer wieder auch um diese Art der Systemtheorie gehen, aber sie wird nicht primär im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen, zumindest nicht im ersten Semester. Im zweiten dann vielleicht sogar ein bisschen eher, und ich werde selbstverständlich immer wieder auf Zusammenhänge hinweisen, aber im ersten wird es es ist aber, auch das ist eine grundsätzliche Information, die ganz wichtig ist zu verbreiten, dieses ganze Fach ist im Entstehen, also dieses Fach ist schon zu viel gesagt, dieses ganze Themengebiet ist im Entstehen, es beginnt so ein bisschen sich zu profilieren, das heißt ein Profil zu entwickeln. Es beginnt auch ein bisschen akademische Etablierungsformen zu entwickeln, das heißt in irgendeiner Art und Weise auch, was nicht jetzt, als eigene Disziplin an Universitäten gelehrt zu werden. Aber es ist trotzdem etwas, was relativ jung ist und im Entstehen ist und was natürlich diesbezüglich auch extrem ausflockt. Das heißt, in unzählige Subdisziplinen zerfällt. Und ich werde doch versuchen, so ein bisschen auch den Horizont abzustecken. Also das heißt, Ihnen ein bisschen einen Überblick über diese Entwicklungen zu geben. Das geht wirklich von, wir haben hier spieltheoretische Ansätze, wir haben selbstverständlich ökonomische Ansätze, wir haben kybernetische Ansätze, das habe ich schon gesagt, aber darüber hinaus, nicht? Mathematisch, chaostheoretische, katastrophentheoretische Ansätze, ja? Netzwerktheoretische Ansätze, wahrscheinlichkeitstheoretische, informationstheoretische Ansätze und vieles mehr. Nicht? Also eine Unzahl von Disziplinen, die alle eigentlich erst im Begriff sind, sich zu etablieren, die alle eigentlich im Prinzip auch erst im 20. Jahrhundert entstanden sind. Natürlich jetzt Ökonomie und Soziologie, natürlich, das gibt es bereits länger, aber sagen wir mal, hier ist wirklich etwas im Gange, was sich gerade tut und was, und das ist sozusagen vielleicht auch der Hauptgedanke oder eine Hauptthese, das ist wirklich eine These, das ist nichts, was ich belegen kann, aber das ist eine These, dass mit all diesen Disziplinen etwas im Rollen ist, wo etwas zusammenwächst, was historisch und zwar striktest unterschieden wurde, nämlich die Geistes- und Kulturwissenschaften von den Naturwissenschaften. Das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen überraschen. Sie wissen, die Einteilung, auch die akademische Einteilung der Wissenschaften ist eigentlich relativ strikt, auch institutionell strikt getrennt. Es gibt eben so etwas wie die Naturwissenschaften, die immer die, sogenannten angewandten und besser verkäuflichen Wissenschaften gewesen sind. Das heißt, diejenigen, die in der Regel dann einen Job bringen, wenn man das studiert hat. Und es gibt die sogenannten Kultur- und Geisteswissenschaften. Auch natürlich dazu zähle ich so ein bisschen eben die Sozialwissenschaften, obwohl die so einen eigenen Status haben. Aber ich zähle es mal dazu. Ne? Es gibt diese Kultur- und Geisteswissenschaften, Humanities auf Englisch, in denen in der Regel kein Brötchen verdient werden kann. Ne? Das kennen Sie, das ist leid. und in denen dann sehr oft oder von denen sehr oft behauptet wird, dass sie beim besten Willen nicht naturwissenschaftlich agieren können. Naja, und mein Themengebiet und ich, mein Themengebiet und ich, wir bringen da ein bisschen diese These ins Gefäß oder stellen diese These aufs Spielfeld, auf den Plan, dass in all diesen Forschungen, die ich da vorher angesprochen habe, kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Aspekte und naturwissenschaftliche Aspekte zusammenwachsen. Ja, machen wir zuerst das Organisatorische fertig, wenn es sich noch ausgeht, bringe ich Ihnen diesbezüglich am Ende dann ein Beispiel, das ich hoffe, dass diese These ein bisschen zumindest andeutet oder beleuchtet. Weiter zum Organisatorischen. Der Ablauf dürfte klar sein. Bitte nicht vergessen, dass nächste Woche nicht stattfindet, dass diese nächste Woche ausfällt, aber das ist eine Ausnahme. In der Regel bin ich, sagen wir mal, bei guter Gesundheit und auch nicht sehr anderweitig beschäftigt. Naja, doch, aber nicht so, dass diese Montagstermine regelmäßig ausfallen würden. Also ich hoffe, dass ich sonst alle Termine in diesem Semester halten kann. Wenn ich natürlich schwer krank werden sollte, dann finden Sie die entsprechende Information dazu zuverlässig auf dieser besagten Seite im Internet, die Sie eben auf meiner Homepage finden. Ich habe schon gesagt, Sie finden meine Homepage am leichtesten, wenn Sie meinen Namen googeln. Und dort gibt es ganz am Anfang, also gleich ganz oben, unübersehbar einen Link, auf den Sie draufklicken können, der Lehrveranstaltungen betitelt ist. Und unter diesen Lehrveranstaltungen finden Sie dann weiters einzelne Links zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen, die ich halte, und einen eben zu dieser Lehrveranstaltung. Und dort finden Sie dann eben entsprechende, fortlaufend entsprechende Informationen. Das bitte ich Sie wirklich im Auge zu behalten. Es kann natürlich sein, dass mir, ich weiß nicht, am Sonntag ein Ziegelstein am Kopf fällt und ich am Montag nicht kommen kann. Wenn ich es noch schaffe, trotzdem diesen Eintrag zu verfassen, trotz des Ziegelsteins, dann wird das dort drinnen stehen. Also das ist wirklich, sagen wir mal, zuverlässig aktuell oder aktualisiert. Wenn dort ganz normal nichts steht, dann findet die Lehrveranstaltung statt. Dort werden dann auch, wenn es, weiß nicht, Links zu solchen Aufnahmen gibt oder ähnliches gibt, werden dort auch die entsprechenden Postings. Auch wenn sich ein Wiki bildet, werde ich darauf verweisen und all das, was sonst noch. Wenn großer Bedarf für eine schriftliche Literaturliste entsteht, dann werde ich auch dort eine Literaturliste posten. Sonstiger Bedarf an Informationen wird alles dort stattfinden. Ja. Sonstige Fragen organisatorischer Art, bitte. Na, zu dieser Lehre ist keine Prüfungsimmanente, zu der gibt es keine Anmeldung. Sie dürfen kommen oder Sie dürfen, es gibt auch keine Anwesenheitskontrolle. Sie dürfen eine letzte Insel der Freiheit an dieser Universität. Sie dürfen kommen, wann Sie wollen, Sie dürfen auch gehen. Bitte, für all diejenigen, die vielleicht irgendwie, was jetzt um drei dann eine andere Lehrveranstaltung besuchen wollen, ich bin auch nicht böse, wenn Sie gehen. Ich weiß, der Hörsaal hier ist diesbezüglich ein bisschen schlecht angelegt, weil jemand von da hinten sich dann da durchquetschen muss und bei der Tür raus oder die Tür auch wieder aufgeht und ich dann kurz aus dem Konzept komme. Ja, muss ich in Kauf nehmen, so ist es halt in diesem Hörsaal. Aber ich bin nicht böse, wenn Sie aufstehen und ich nehme es auch nicht persönlich, nicht? Selbst wenn Sie es persönlich meinen. Also wenn Sie gehen müssen, dann gehen Sie eben. Nicht? Und wenn Sie später, erst später kommen können, dann kommen Sie eben später. Nicht? Wenn ich alleine da stehe, dann werde ich vielleicht eher ein Buch lesen oder wieder gehen. Aber sonst. Ja. Na gut, sonst noch Organisatorisches? Selbstverständlich, wenn Ihnen was das nächste Mal diesbezüglich was einfällt oder. Ja, ganz wichtig, vielleicht diesbezüglich auch noch: Sie können mich jederzeit schriftlich erreichen, indem Sie mir eine E-Mail schreiben. Also Sie finden auch auf dieser besagten Homepage einen Link zu meiner E-Mail-Adresse und Sie können mich jederzeit kontaktieren, wenn Sie glauben, dass ich in irgendeiner Art und Weise Ihnen behilflich sein kann. Das können jetzt auch studientechnische Fragen sein oder sonstige Fragen, wo Sie glauben, da könnte der Füllsack was wissen, dann kontaktieren Sie mich. Wenn ich nichts dazu weiß, dann sage ich das ganz offen. Also keine Scheu. Und es gibt darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, meine Sprechstunde zu besuchen, die jeden Montag vor dieser Lehrveranstaltung stattfindet. Das heißt, von 12 bis 2 bin ich da oben oder bis 2:15. Wobei ich allerdings ersuchen möchte, wenn Sie selbstverständlich, wenn Sie 5 Minuten vor 2:15 kommen, nicht, dann bin ich schon etwas im Stress, weil eben gleich diese Lehrveranstaltung beginnt. Dann wird sie nicht mehr früh ausgehen. Also wenn Sie kommen wollen, dann kommen Sie vielleicht eher so gegen 12, aber ab 12 bin ich in der Regel am Montag da. Sollte die Sprechstunde ausfallen, dann wird das auch gepostet. Aber nächste Woche fällt sie selbstverständlich aus, das ist nicht gepostet, aber das teile ich hier mit. Aber sonst kommen Sie und besuchen Sie mich. Auch wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, können wir das dort gerne ein bisschen intensiver besprechen. Anliegen, Wünsche, Vorschläge auch thematischer Natur. Wenn, weiß nicht, irgendjemand von Ihnen irgendetwas besonders interessant vorkommt aus diesem Themengebiet, kann natürlich auch im Zuge des Semesters, sofern ich mich dort auskenne oder sofern ich da was dazu sagen kann, werde ich versuchen, das einfließen zu lassen. Ja, dieses Beispiel, von dem ich gesprochen habe, das ist jetzt sehr simpel, aber doch vielleicht ein bisschen so beleuchtend, in welchem Zusammenhang jetzt diese Überlegungen hier zu dem stehen könnten, was klassisch in der Philosophie gehandelt wird oder behandelt wird, betrifft das Phänomen Freiheit. Also Freiheit ist etwas, ist so ein klassisches Kernthema der Philosophie. Nicht? Wir haben alle eine bestimmte Vorstellung von Freiheit. Und diese Freiheit lässt sich natürlich jetzt auch relativ formal fassen im Hinblick auf Möglichkeiten, die man bestimmten Prozessen, bestimmten Zusammenhängen gibt oder eben nicht gibt. Ja? Ich weiß nicht, um das Beispiel ein bisschen aufzurollen, es ist sehr simpel und jetzt brauchen Sie nichts Großartiges erwarten, aber es lädt meiner Meinung nach doch ein bisschen zum Weiterdenken ein. Also man kann da dieses Beispiel dann doch ein bisschen durchwälzen und ich bitte Sie auch darum, auch jetzt im Hinblick auf diese Marktthese, die ich da vorher angesprochen habe, die heißt übrigens, genau das habe ich vergessen zu sagen, die wird durchaus auch unter dem Titel Efficient Market Hypothesis, also effiziente Market- oder Markthypothese gehandelt und Sie finden zum Beispiel auch bei Wikipedia einen entsprechenden Eintrag dazu. Die Sache ist einiges komplexer, als ich es jetzt so ein bisschen im Vorbeigehen angesprochen habe. Aber es ist durchaus eine These, die diskutiert wird und die auch immer wieder natürlich dann in den unterschiedlichsten Zusammenhängen erforscht wird. Also können sich diesbezüglich dann auch immer wieder, weiß nicht, bei sonstigen Quellen informieren zu dem, was ich sage. Ja, vielleicht, bevor ich das Beispiel bringe, Sie merken, dass ich einen relativ assoziativen Vortragsstil habe, also das heißt, vom Hundertsten ins Tausendste komme. Das ist jetzt durchaus auch nicht ganz unbeabsichtigt. Nicht? Also so ein bisschen Irritation, ein bisschen Chaos ist was Gutes, finde ich. In Maßen, wohlgemerkt. Ja, das wollte ich noch kurz sagen bezüglich der Informationen. Gerade deswegen, weil dieses Themengebiet relativ jung ist und weil es in sehr intensiver Entwicklung ist, finden Sie naturgemäß unter Umständen, nicht zu allem, aber zu sehr vielem, eher Informationen im Internet als in der Bibliothek. Das betrifft spezifisch dieses Themengebiet. Ich möchte darauf hinweisen, grundlegende Dinge, also ich weiß nicht, Differentialkalkül und sonstige Dinge, nicht, finden Sie selbstverständlich in Büchern bereits ausgiebig erklärt. Auch die Funktionsweise von künstlichen neuronalen Netzen gibt es mittlerweile ganze Bibliotheken dazu. Aber zu den neuesten Entwicklungen gibt es eigentlich die effizienteren Informationen in der Regel im Internet. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, das vielleicht dann erst im zweiten Semester, also im Sommersemester ausführlicher angesprochen wird, das aber trotzdem natürlich auch hier schon eine gewisse Rolle spielt. Die Entwicklungen in der Robotik. Robotik ist die Robotertechnologie, sind natürlich, sagen wir mal, äußerst dynamisch aktuell und gehen intensiv weiter. Und zwar jetzt wirklich auch in dem Sinne, den wir hier ansprechen, eher im Hinblick auf vernetzte Systeme. Das heißt, zusammenwirkende Systeme. Es geht nicht mehr darum, einen Roboter zu bauen, der, ich weiß nicht, den Staub wischt oder mit einem Tablet an Getränken hinter einem herläuft, sondern es geht tatsächlich um zusammenwirkende, zusammenarbeitende Systeme, vernetzte Systeme, diesbezüglich das Stichwort Cloud Computing, nicht? Also das Vernetzen von Computern, das weltweit, auch von Mobiltelefonsystemen und viel mehr spielt da eine große Rolle. Das sind durchaus intensiv beforschte Gebiete, die in unser Themengebiet hineinspielen, die wir immer wieder ansprechen werden. Und diesbezüglich finden Sie selbstverständlich die Information wesentlich reichhaltiger im Netz als in der Bibliothek. Beziehungsweise muss man dazu sagen, dass erstens mal die Uni-Bibliothek nicht nachkommt mit dem Ankauf der entsprechenden Journals und Bücher. Darüber hinaus diese Bücher in der Regel sehr, sehr teuer sind, also dann gleich einmal über 100 Euro kosten und insofern für Philosophie-Studentinnen und Studenten, auch für Philosophen wie mich, nicht erschwinglich sind. Also da kann man sich dann durchaus auch im Netz informieren. Beziehungsweise ist diese Disziplin auch so locker unterwegs, und das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen, dass man die entsprechenden Forscherinnen und Forscher, die da beteiligt sind, auch durchaus anschreiben darf. Das heißt, es ist nicht so wie bei altehrwürdigen Philosophinnen und Philosophen, die bereits im Grab liegen, oder so, mit einem glorreichen Schein umgeben sind, dass man sie nicht ansprechen darf, sondern diese Forscher, Forscherinnen, die da in dieser jungen Disziplin unterwegs sind, sind in der Regel gar nicht so uninteressiert dran, kontaktiert zu werden. Das heißt, wenn dort irgendeine Information vorhanden ist auf seiner Homepage, wo Sie nicht ganz durchblicken oder wo Sie noch gern zusätzliche Informationen haben, scheuen Sie sich nicht, dem zu schreiben und zu sagen, hallo, was meinst du da, wie schaut denn das genau aus? Also insofern auch eine lockere Disziplin und diesbezüglich vielleicht ein recht interessanter, wenn nicht sogar angenehmer Kontrapunkt zur hehren klassischen Philosophie. Naja. Internetinformation habe ich angesprochen. Robotik wollte ich kurz sagen. Heutzutage spricht man sehr oft eher von sogenannten Brain-Based Devices als von Robotern. Brain-Based Devices heißt nichts anderes, als dass versucht wird, tatsächlich die Funktionsweise von Gehirnen zu modellieren. Und das ist, naja, erstaunlicherweise gar nicht so, sagen wir mal, an den Haaren herbeigezogen, wie das noch vor 20 Jahren geschienen hat. Das heißt, diese sogenannten Gehirne tun mittlerweile wirklich sehr viel, was dem ähnelt, was unser Gehirn angeblich tut oder was wir uns zumindest vorstellen, was unser Gehirn tut. Zumindest tun diese Dinge Sachen, die uns ganz ein anderes Bild von dem vermitteln, was unser Gehirn tut. Zumindest ein anderes Bild als das, was wir bisher davon gehabt haben. Also sozusagen die Flexibilität und die Dynamik von künstlichen neuronalen Netzen, das werden wir ansprechen, was das genau ist und was das Gehirn am Hut hat, die kommt schon dem nahe, was jetzt, sagen wir mal, das menschliche Gehirn an Lernmöglichkeiten hat. Natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß und in der Differenziertheit, das ist schon klar, aber es sind zumindest Entwicklungen, die doch darüber Auskunft geben, dass unser Gehirn ähnlich funktionieren könnte. Wenn es das wirklich nicht tut, ist es für uns aber jetzt auch kein großes Problem. Wir postulieren ja nicht sozusagen den Durchbruch der künstlichen Intelligenz. Wir interessieren uns nur dafür, wie eben solche zusammengesetzten Apparate, Devices, Systeme eben im Grunde funktionieren oder was da sozusagen zu erwarten ist, wenn man diese Dinge als zusammenwirkende, als zusammengesetzte Entitäten betrachtet. Okay, Internetquellen, klassische literarische Quellen, worauf wollte ich hinaus? Freiheit, Freiheit. Ja, Sie haben schon die Freiheit der Pause vor Augen. Na gut, ganz einfach, dieses Beispiel, stellen Sie sich eine Mikrobe, irgendeine Bakterie vor, die genau die Entscheidungsfreiheit hat, nämlich entweder links zu gehen oder rechts zu gehen. In jedem Takt, also in jedem Schritt, den es vollziehen kann, oder in jeder Lebenseinheit. Auf das werden wir noch zu sprechen kommen, auf diese seltsamen Einheiten, aber stellen wir uns das Ganze mal getaktet vor. Ne? Also es gibt sozusagen eine Lebenseinheit, in der ein gewisser Stoffwechsel stattfinden muss, das heißt, der Organismus muss am Leben erhalten werden und in dem irgendetwas passieren kann, und das, was passieren kann, ist entweder rechts oder links zu gehen, und das Ding findet dann, sagen wir mal, links Futter und rechts findet es kein Futter, keine Nahrungsmittel, keine Nahrungsressourcen. Das heißt, was wird evolutionstheoretisch zu erwarten sein? Dass nach ein paar Generationen nur mehr was überbleibt? Linksgehende Organismen. Und die haben damit einen Freiheitsgrad eingebüßt. Das heißt, die können nur mehr nach links gehen und nicht mehr nach rechts gehen. Wie das jetzt technisch ausschauen soll, mein Gott, ist ein Gedankenbeispiel. Ne? Linksgepolte Mechanismen. Ja, wir stellen sich das, die sind fest verdrahtet. Also jetzt in dem Sinne fest verdrahtet, dass sie wirklich keine Freiheit haben. Ja? Stellen Sie sich Ähnliches jetzt mal kurz im Straßenverkehr vor. Der funktioniert auch in dieser Art und Weise. Wir fahren rechts, nicht links, aber wir fahren auf der rechten Seite der Straße, England, Australien und Ähnliches. Auf der linken Seite haben wir diesbezüglich Freiheiten. Spontan, das ist selbstverständlich, ganz klar. Wenn nicht viel Verkehr ist, um 3 in der Nacht, könnte man durchaus mal riskieren, links zu fahren. Also bitte, ich will dazu nicht aufrufen. Das heißt dafür, ich sage um Gottes Willen, Chaos in Österreich. Was allerdings ist, also wir sind frei. Wir haben Freiheiten diesbezüglich. Was aber ist eben notwendig, dass unser Verkehrssystem diesbezüglich nicht in Chaos zusammenbricht. Was haben wir sozusagen als
Regeln der Strukturen.
Ganz richtig, eine Straßenverkehrsordnung. Und jetzt, vielleicht zeige ich Ihnen das auch mal bei Gelegenheit, das ist natürlich sehr simpel und einfach nur ein Gedankenbeispiel. Stellen Sie sich vor, Sie wollen diese Art von Freiheit dann eben simulieren, mit einem Computerprogramm simulieren. Das heißt, Sie programmieren solche Vehikel, die da auf sowas wie Straßen unterwegs sind, nicht? Und Sie können jetzt natürlich auch diesen Ausleseprozess zunächst einmal simulieren. Sie können zunächst einmal Dinge programmieren, also so kleine Autos, Computerspiele, nicht? Kennt jeder, kleine Autos, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung entweder links oder rechts fahren. Und die lassen Sie mal aufeinander los, dann haben Sie, nehmen wir an, die könnten sich fortpflanzen, diese kleinen Autos, wie immer das aussehen soll, aber das ist evolutionstheoretisch notwendig natürlich, nicht? Um die Informationen weiterzugeben. Das heißt, diejenigen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, links zu fahren, werden unter Umständen, wenn alle anderen auch immer links fahren oder rechts, wie auch immer, überleben und damit eine höhere Fortpflanzungswahrscheinlichkeit haben, während diejenigen, die auf der anderen Seite fahren und ständig kollidieren, eben nicht überleben und sich nicht fortpflanzen werden. Sie werden mit einem sogenannten genetischen Algorithmus, so heißt das Ding in der künstlichen Intelligenzforschung, unter Umständen eben sowas simulieren können, wie diesen Ausleseprozess der Mikroorganismen, die ich gerade angesprochen habe. Okay, da haben wir eine Auslese getroffen, eine evolutionäre Auslese getroffen, es bleiben nur mehr Linksfahrende über und die Straßenverkehrsordnung funktioniert. Wenn Sie jetzt da in diesen, was programmiertechnisch, bitte die Kolleginnen und Kollegen da hinten werden das bestätigen können. Programmiertechnisch ist natürlich jetzt überhaupt kein Problem, eine gewisse Mutationsrate da hinein zu programmieren. Das heißt, diejenigen, die neu geboren werden an diesen Vehikeln, werden nur mit einer bestimmten, relativ hohen, aber doch nur einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu Linksfahrern. Mit 10% werden sie auch zu Rechtsfahrern. Das heißt, es wird immer wieder so eine kleine Mutation geben, und wenn Sie das dann laufen lassen, sehen Sie immer wieder, dass einige wenige dann doch Kollisionen verursachen, weil sie sich einbilden, sie müssen unbedingt doch auf der falschen Straßenseite unterwegs sein. Also da gibt es doch mutationsmäßig eine gewisse Freiheit. Wenn Sie allerdings jetzt sozusagen unsere Gegebenheiten programmieren wollen, dann müssen Sie so etwas wie eine Straßenverkehrsordnung vorsehen. Und auch das ist natürlich nichts anderes als eine gewisse Wahrscheinlichkeitsvorgabe. Wir haben ja davon gesprochen, dass die Straßenverkehrsordnung durchaus auch gebrochen werden kann oder missachtet werden kann. Das heißt, jedes Gesetz, jedes Recht ist nichts anderes als eben eine Wahrscheinlichkeitsvorgabe. Wenn ich sage, das Wegnehmen von Dingen, die nicht mir gehören, wird bestraft, dann könnte es sein, dass ich nicht bemerkt werde, nicht? Und trotzdem etwas wegnehme. Das heißt, zu 100% ist es nicht damit zu bewerkstelligen, dass eben nicht mehr gestohlen wird. Genauso wie mit der Straßenverkehrsordnung auch nicht zu 100% zu bewerkstelligen ist, dass nur rechts oder nur links gefahren wird. Das heißt, dieses Ding ist eine Wahrscheinlichkeitsvorgabe, aber eben nichts anderes als ein kulturelles Produkt. Wenn Sie das jetzt mal systemisch betrachten, das heißt im Zusammenhang, im Zusammenwirken betrachten, dann haben Sie in Wirklichkeit gar nicht unbedingt, also bitte bewusst jetzt im Zusammenhang betrachtet, dann haben Sie jetzt in Wirklichkeit gar nicht unbedingt so viel freiere Individuen, die zwischen Rechtsfahren und Linksfahren wählen können, sondern Sie haben im Gesamtzusammenhang zwar auf der einen Ebene, die man natürlich analytisch isoliert betrachten kann, Freiheitsgrade, nämlich ich kann rechts und links fahren, auf der anderen Ebene haben Sie darüber gestellt, was eine Straßenverkehrsordnung oder allgemeiner gesprochen eine Kultur. Das heißt, diejenige Freiheit, die wir philosophisch für uns beanspruchen, also im Rahmen der traditionellen philosophischen Klassik für uns beanspruchen, ist, das ist jetzt mal eine These, das werden wir ausführlicher besprechen, ist etwas, was analytisch isoliert betrachtet wurde, nämlich isoliert von dem dazugehörigen Counterpart, nämlich der Kultur, die genau die Freiheiten, die da vorhanden sind, auf dieser individuellen Ebene, auch wieder einschränkt. Ich habe die Freiheit, ich weiß nicht, jetzt plötzlich, mein geliebtes Beispiel, da ist es wieder, es gibt immer wieder diese Gelegenheit, nicht? Seit ungefähr 10 Jahren, irgendwann ist man, weiß nicht, so seltsam funktioniert unser neuronales Netz da drinnen, mitten während der Lehrveranstaltung die Möglichkeit durchs Hirn geschossen, ich könnte auch kaukasisch tanzen. Hier, jetzt, einen kaukasischen Tanz aufführen. Ich könnte, also ich hätte die Freiheit. Aber was hindert mich? Die Vorgaben des Universitätsbetriebs, des Wissenschaftsbetriebs, aber natürlich jetzt auch bitte Ihre Erwartungen. Also ich werde mich da jetzt nicht blamieren und dürfte klar sein. Nicht? Das heißt, isoliert betrachtet, analytisch, klassisch betrachtet, habe ich natürlich die Freiheit. Ich bin ein freies Wesen. Im Zusammenhang betrachtet, systemisch betrachtet, bin ich von einer gewissen kulturellen Vorgabe, von Erwartungshaltungen, von einem institutionellen Rahmen eingeschränkt, in meinen Freiheiten begrenzt. Und diese kulturellen Vorgaben sind selbstverständlich relativ wirksam. Ich werde hier beim besten, also Sie können, naja, ob einer gewissen Summe käuflich bin ich schon, aber also ich muss hoch sein, dass ich hier zu tanzen beginne, nicht? Falls jemand mich sehen will. Das heißt, Sie bringen mich nur unter sehr, sehr, sehr viel Zusatzbedingungen hier zum Tanzen. Sonst wirkt dieses Ding und gesamt betrachtet, systemisch betrachtet, bin ich eigentlich nicht frei diesbezüglich. Das heißt, all das, was sozusagen in unserer Kultur auf uns einwirkt und unsere angeblichen individuellen Freiheiten einschränkt, sollte eigentlich, wenn wir es systemisch betrachten, das ist die Frage, nicht? Also wenn wir es systemisch betrachten, mit in Betracht gezogen werden und dann bekommen wir unter Umständen einen ganz anderen Freiheitsbegriff als den wir herkömmlich in der Philosophie verwendet haben. Warum habe ich dieses Beispiel gebracht, um anzudeuten, dass hier also Forschungsgebiete zusammenwachsen? Ich habe das kurz mal anklingen lassen. Das Ganze lässt sich natürlich relativ leicht simulieren. Es ist ein ganz einfaches Computerprogramm. Und der Computercode, also dieses Programm, macht natürlich keinen Unterschied zwischen, ich weiß nicht, einer fest vertrateten Möglichkeit, nicht nach links oder nicht links fahren zu können, oder einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Für den sind es Zäune und gewisse Befehle und im Prinzip ist es völlig wurscht. Oder vielleicht, um es noch ein bisschen drastischer zu machen, nicht? Also wir kennen, weiß nicht, die Lara Croft, nicht? Die dürfte noch in Erinnerung sein. Das ist eher so aus vor ein paar Jahren, ist schon ein bisschen, aber das war das einzige Peng-Peng-Spiel, wo ich mich mal versucht habe, naja. Einfach um zu wissen, was da gerade State of the Art ist, damals. Die Lara Croft, nicht? Die schießt im Allgemeinen da ihre Gegner ab oder tut sonstiges mit ihnen, nicht? Und erwischt unter Umständen dann gelegentlich auch einen Guten, also einen von ihren Freunden. Nicht? Das kann natürlich sein. Das heißt, da ist sozusagen eine, naja, kulturell interpretierte Wahrscheinlichkeitsvorgabe im Spiel, die doch die Möglichkeit vorsieht, dass sie auch mal einen Guten erwischt. Wenn sie dann allerdings durch irgendeine, ich weiß nicht, durch ein Labyrinth irgendwas suchen muss und durch dieses Labyrinth streicht, kann sie nicht einfach durch die Wand gehen. Ja? Also das ist sozusagen vorgegeben vorgegeben vom Spielprogrammierer. Ja? Wenn Sie es als Programmcode betrachten, ist die Wand auch nur eine programmtechnische Vorgabe. Und das wäre durchaus denkbar, dass der Programmierer ein Schlitzohr ist und sagt, naja, irgendein Hintertürchen lasse ich offen und wenn die Lara Croft das und das und das macht, dann ist plötzlich die Wand permeabel und sie kann durch, nicht? Also was auch immer. Nicht? Also programmtechnisch ist da sozusagen zwischen kulturellen Vorgaben und dem, was wir als Hard Facts, als naturwissenschaftliche Vorgaben erleben oder in der Regel wissenschaftlich auch separieren, kein Unterschied. Das ist das Entscheidende bei dieser Sache. Nicht? Sie müssen jetzt nicht unbedingt alles am Computer simulieren, um diese Unterschiede zu verwischen oder sozusagen die Berührungspunkte zu sehen. Wir werden eine ganze Reihe von Aspekten betrachten, die auch so deutlich machen, dass hier, naja, durchaus, weiß nicht, physikalische Strömungsverhalten durchaus auch mit dem zu tun haben kann, wie sich, weiß nicht, Gerechtigkeitsvorstellungen etablieren und stabilisieren und dann wieder auch flüssig werden und verschwinden und ähnliches mehr. Oder was nicht, juristische Vorgaben entwickeln, ne, die versuchen zum Beispiel Vermögensverteilungen ein bisschen ins Lot zu bringen. Und ins Lot zu bringen heißt in diesem Fall entsprechend der Vorgaben, die unsere kulturellen Erwartungshaltungen sich eben bedienen, zu organisieren und vieles mehr. Ne? Das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe von Forschungen, die vielleicht ursprünglich sogar aus der Physik kommen mögen oder aus der Mathematik kommen mögen oder eben aus der Informatik kommen mögen oder sonst woher, die durchaus eben auch Relevanz für klassische philosophische Themen haben. Das ist sozusagen das Ziel dieser Lehrveranstaltung, sie davon zu überzeugen und sie davon zu überzeugen, dass diese Sache eine hochinteressante Sache ist und das ist ein besonderes Anliegen von mir, sage ich nur so nebenbei, dass sich die Philosophie nicht nur in der Exegese von klassischen Texten ergehen muss, um produktiv zu sein. Das heißt, die Philosophie ist meiner Meinung nach mehr als nur das Interpretieren der Klassiker. Das Interpretieren der Klassiker gehört dazu, verstehen Sie mich diesbezüglich nicht falsch. Das heißt, es ist ganz wichtig, die Klassiker zu kennen. Es ist ganz wichtig, sich darin zu versuchen, sie entsprechend zu interpretieren, das auseinanderzunehmen, 100-mal umzustellen, entsprechend Texte zu verfassen und diesbezüglich seinen Senf zu geben. Das gehört dazu. Aber die Philosophie erstreckt sich nicht nur auf dieses Gebiet. Die Philosophie ist auch ein Bereich, in dem durchaus, fast hätte ich gesagt, zeitgemäß, ich sage lieber zeitgenössisch, geforscht werden kann. Um zeitgenössisch oder aktuell oder am entsprechenden State of the Art zu forschen, ist natürlich jetzt durchaus einiges an Wissen notwendig. Ich habe es anklingen lassen, auch ich habe mir dieses Wissen erst aneignen müssen. Das heißt, ich habe zwar Mathematik studiert, aber ich habe nicht in dem Ausmaß Informatik studiert, dass ich das gekonnt hätte, was ich vielleicht heute kann. Also insofern bedarf da schon einiger Zusatzarbeiten. Ich würde Ihnen, wenn Ihnen dieses Thema wirklich so interessant vorkommt, dass Sie sich mehr als nur im Zuge dieser Lehrveranstaltung darauf einlassen wollen, dann doch auch raten, früh damit zu beginnen, eventuell das Erlernen der einen oder anderen Programmiersprache ins Auge zu fassen. Ja? Wie gesagt, es geht wirklich um eine medientheoretisch sehr grundlegende Entwicklung, die gerade stattfindet und die uns eigentlich, also ich meine, es ist ja aktuell bereits so, aber ich würde mal glauben, so wie heute eine Zweitsprache Standard ist, also eine Standarderwartung unter Akademikerinnen und Akademikern zumindest ist, so wird in Zukunft auch das Beherrschen irgendeiner Art von Programmiersprache zum Standard gehören. Ne? Oder sich zumindest diesbezüglich halbwegs auszukennen, wird diesbezüglich erwartet werden. Gut, gibt es jetzt spontan noch irgendwelche organisatorischen wichtigen Fragen, die Sie noch stellen wollen? Wenn nicht, wir sehen uns in 14 Tagen. Same time, same station. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.